Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier im Ultimate Power Podcast. Mein Name ist Christian Gärtner und gemeinsam machen wir dich in meinem Podcast zu einer tiefgründigen und kraftvollen Erfolgspersönlichkeit. Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, wie du es schaffen kannst, in deine absolute Stärke zu kommen, hundertprozentiges Selbstbewusstsein aufzubauen und dabei tiefgründige Verbindungen zu anderen Menschen herzustellen. Und genau dafür bringen wir dir hier jede Woche spannende Interviews und Impulse, die dir genau dabei helfen. Ich wünsche dir viel Spaß mit den heutigen Impulsen und wenn dir diese Folge gefällt, freue ich mich, wenn du sie mit deinen Freunden teilst und mir eine ehrliche Rezension auf iTunes hinterlässt. Und jetzt lass uns durchstarten. Liebe Freunde, herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast. Heute mit einer brandneuen Folge mit einem unglaublich sympathischen jungen Herren hier auf der anderen Seite. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Unser Vorgespräch hat jetzt schon 20 Minuten gedauert und wir waren schon mittendrin. Ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt. Er ist Ex-Banker, Investor, Autor und selber auch Podcaster. Er hat einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast. Endlich reich, werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. In allererster Linie ist er Unternehmer mit seiner eigenen Beratungsfirma für Vermögensverwaltung und zu seinen Kunden gehören absolut nur die Superreichen. Daher kennt er sich in diesem Bereich mega gut auf, hat in den letzten Jahren unglaublich viel PS auf die Straße gebracht, inzwischen in ganz Deutschland auf Bühnen unterwegs. Wir haben uns selber beim Immopreneur-Kongress kennengelernt und ich freue mich, dass er sich heute die Zeit nimmt. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Sven Lorenz.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung und endlich reich, klingt zwar sehr cool, aber richtig reich ist besser.
Ach mein Gott, jetzt habe ich sogar schon den ersten Bock gebaut. Aber siehst du, ich habe dir im Vorgespräch gesagt, wir stehen hier auf Authentizität, also nehmen wir das nicht nochmal neu auf.
Alles wunderbar.
Ja, stimmt, endlich reich ist auch geil, oder? Also
habe ich gerade so gedacht, als du den angesprochen hast, aber das würde jetzt nicht ganz so zu dem Kontext passen, in den ich den Podcast gestellt habe, aber da reden wir bestimmt gleich nochmal drüber.
Ja, sehr gut. Perfekt. Du, ich habe auch gelesen, dass du, oder ich habe es gerade auch gesagt, du bist Ex-Banker, das heißt, du kommst tatsächlich richtig aus dem Finanzbereich, hast jahrelang dort gearbeitet. Wenn du so ganz kurz beschreiben müsstest, was du heute tust, ja, ich meine Vermögensverwaltung, Kunden, Superreiche, das sind natürlich alles so Schlagworte, aber kann man sich natürlich auch viel darunter vorstellen. Was ist so das, womit du heute deine Zeit verbringst?
Oder wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, dann hätte ich tatsächlich das Thema Vermögensverwaltung jetzt in epischer Breite ausgewalzt. Mhm. Das hat sich gerade massiv verschoben, aber sage ich gleich noch was dazu. Also mein Hauptgeschäft ist das Thema Vermögensverwaltung. Das habe ich gemeinsam mit einem Partner vor 3 Jahren ins Leben gerufen. Vermögensverwaltung ist jetzt nicht neu, ja, aber für uns war das halt der Schritt in das eigene Unternehmen. Wir betreuen Kunden mit sehr großen Vermögenswerten, Familienvermögen, Stiftungsvermögen, institutionelle Vermögen mit dem Blick auf das Thema Asset Management im Bereich Aktien und alle Assistenzprodukte, die zu Aktien dazugehören, also sprich auch Derivate und. Mhm. Und dort kümmern wir uns um den Aufbau von Portfolien und sorgen dafür, dass unsere Mandanten sich um diese Themen keine Gedanken machen müssen. Das heißt also, unsere Kunden delegieren die komplette Arbeit für das Asset Management an uns. Und dafür sind wir halt, wenn wir erfolgreich sind, und das ist natürlich auch eine schöne Sache für unsere Kunden, immer nur, wenn wir erfolgreich sind, dann auch am Erfolg prozentual beteiligt. Mhm. Und das macht allen Beteiligten so viel Spaß, dass wir in den letzten Jahren dramatisch gut gewachsen sind, viele, viele schöne Empfehlungen bekommen haben. Mhm. Und ja, das ist so Asset Management. Wer da, oder wenn du mehr darüber wissen willst, kannst du mich natürlich gern Löcher im Bauch fragen, kein Thema. Der zweite Teil, mittlerweile ein größerer Teil meiner Aktivitäten, hat etwas damit zu tun, dass ich mir eine Mission gesetzt habe, die durch Zufall entstanden ist in den letzten 2 Jahren. Du kennst vielleicht auch Dirk Kräuter. Der hat mich vor 2 Jahren mal in ein Interview eingeladen. Und das Interview hatte dramatische Folgen, weil der hatte so viel Downloads auf das Interview, die auch über die Jahre immer noch mehr geworden sind, dass sich viele, viele Menschen dann an mich gewandt haben und so fragenlos geworden sind, wie mache ich das jetzt eigentlich? Wie werde ich denn so einer von deinen Kunden? Jetzt nicht unbedingt wegen mir, sondern mehr wegen dem Lebensweg, den meine Kunden so gehen. Und wie werde ich eigentlich finanziell frei? Wie werde ich finanziell erfolgreich? Etc. Und da ich immer schon auch so ein Faible dafür hatte, Menschen zu entwickeln, hat sich daraus ein Modell entwickelt, wo ich gesagt habe, einerseits versuche ich das ganze Know-how, was mir durch Fragen sozusagen entlockt worden ist, in ein Format zu gießen. Dafür gibt es jetzt den Podcast. Und ich nutze natürlich die Gelegenheit, tatsächlich Menschen weiterzubringen und habe dafür verschiedene Formate wie Private Coachings beziehungsweise ein Mastermind-Projekt. Also mit solchen Dingen, wo ich dann Menschen wirklich persönlich an die Hand nehme. Das ist mir eine echte Herzensangelegenheit geworden. Gibt mir allerdings die Gelegenheit, eben auch Menschen dahin zu entwickeln, wo meine Kunden heute schon sind. Und das hat einen großen Effekt. Ich erziehe mir natürlich auch gleichzeitig Kunden, die ich morgen betreuen kann. Also sehr, sehr elegantes Geschäftsmodell.
Großartig. Ja, du hast auch im Vorgespräch, haben wir uns kurz darüber unterhalten, so Richtung Money Mindset, würde ich jetzt mal sagen, oder Finanzmindset. Da spielt ja unglaublich viel rein. Ja, da spielt sicherlich auch irgendwo Glaubenssatzarbeit mit rein. Da spielt Psychologie mit rein. Da spielt Menschenkenntnis mit rein. Da spielt auch natürlich eine ganze Menge Know-how über das Thema Finanzen mit rein. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du so das erste Mal gesagt hast, okay, ganz ehrlich, das mit der Kohle interessiert mich. Nicht nur verdienen, sondern ich will auch dahinter hinterschauen und gucken, wie es funktioniert. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ehrlich gesagt ging das ziemlich früh los. Ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Mhm. Ja, da gab es ja, wenn du so willst, rein gesellschaftlich ein gewisses Maß an Gleichmacherei. Ja, es gab ganz, ganz wenige Menschen, die das Privileg hatten, ein eigenes Unternehmen zu führen oder eine eigene Agentur zu leiten in verschiedenen Businesses. Und ich bin in einem Elternhaus groß geworden, was uns ging es jetzt nicht schlecht, aber wir waren halt Durchschnitt, ja, wenn man so will. Meine Mama war Schulsekretärin, mein Papa hat auf dem Bau gearbeitet. Immer das, was ich allerdings an zusätzlichen Themen für mich irgendwie erstrebenswert fand, musste ich mir selbst erarbeiten. Also wenn ich jetzt irgendwie damals einen coolen Kassettenrekorder, ja, du hast gesagt, junger Mann vor, und ich bin 46. Ja, also ich weiß noch, wie...
Ja, mit der Lebenserwartung, die wir heute haben, ja, hast du noch ein bisschen was vor dir.
Aber ich weiß noch, wie ein Kassettenrekorder funktioniert, weißt du? Und solche Dinge, da wollte ich damals unbedingt einen haben. Und die waren halt zu DDR-Zeiten wahnsinnig teuer. Da haben meine Eltern gesagt, wenn du das haben willst, dann geh dafür arbeiten. Such dir irgendwie einen Nebenjob, fang damit an. Und da ging das schon los, dass ich angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen, wie cool das eigentlich ist, wenn du dir alles leisten kannst, was du willst, und du musst nicht drüber nachdenken, dass du es dir ersparen musst, sondern du könntest jetzt einfach sagen, es ist jetzt so. Und das hat mich irgendwie die ganze Zeit natürlich auch getrieben, und das war so der Ursprung, wenn man so will. Also im Teenageralter ging das bei mir los.
Und dann hast du ganz klassisch eine Banklehre gemacht, oder wie ging es dann weiter für dich?
Eigentlich nicht. Das Verrückte war, ich bin ziemlich heimatverbunden, lass es mich mal so sagen. Ich liebe meine Heimat, meine Umgebung, die Menschen, meine Familie. Und zu diesem Zeitpunkt damals war ich auch so ein bisschen fernwehsüchtig. Und Problem war, wenn du in der DDR gelebt hast, dann war für dich die erstrebenswerte Reisewelt irgendwie nur Ostblock. Ja, du konntest halt nach Bulgarien, nach Ungarn und Co. Aber so die andere Seite, die westliche Hemisphäre, die konntest du dir nicht so anschauen. Und der einzige Weg, den es damals gab, um das wirklich umzusetzen, war, dass du einen Job hast, der dich auch ins Ausland führt. Und so habe ich damals eine Entscheidung getroffen und mich auf eine Berufsausbildung für den sogenannten Industriemechaniker für Maschinen- und Systemtechnik beworben. Habe den Job auch gekriegt und wollte dann für eine große Verpackungsmaschinenbaufirma dann regelmäßig gern in den Westen fahren, ja, um da entsprechend Maschinen zusammenzubauen. Ja, die weiteste Strecke irgendwie, was damals exportiert wurde, war Nepal. Ja. Also es klang schon alles ziemlich cool.
Ist aber auch Osten, Nepal.
Ist Osten, aber wurde dann mehr oder weniger trotzdem dem Westen zugerechnet. Aber so rein praktisch war das so der Hintergrund. Ich wollte nicht ausreisen im Sinne von meine Wurzeln verlassen. Ich wäre immer gern wiedergekommen. Das war so das Ziel. Und das Spannende ist, dass ich habe die Ausbildung angefangen, habe zwei Wochen gelernt. Dann fiel die Mauer. Dann stand ich da mit einer Berufsausbildung, die ich gerade angefangen habe. und dem ziemlich brutalen Bewusstsein, dass handwerkliche Arbeit in der Werkhalle morgens um 6 Uhr überhaupt nicht mein Ding ist.
Und das 2 Wochen schon, nachdem du angefangen hattest?
Ja, korrekt.
Wow, okay.
Und das Spannende kommt jetzt eigentlich erst. Die normale Ausbildungszeit war damals 2 Jahre. Mhm. Und durch die Wiedervereinigung und so ein paar, ja, nennen wir es mal Bundesgesetze, wurden dann so Fragen gestellt wie Anerkennung dieser Berufsausbildung etc. Kurz vor Ausbildungsende kam dann mein Ausbilder zu mir und meinte, naja, galt für uns alle natürlich, um diese Anerkennung dieses Berufszweiges nach bundesdeutschem Recht zu erhalten, müssten wir nochmal 1,5 Jahre dranhängen. Das heißt, ich habe einen Beruf, den ich überhaupt nicht gemocht habe, insgesamt 3,5 Jahre lang gelernt.
Wow, aber du hast es durchgezogen, ja, weil du keine Alternative gesehen hast damals? Oder hattest du schon damals so die Einstellung, hey, wenn ich was anfange, dann ziehe ich es auch durch?
Das war der Hauptgrund. Und natürlich muss man sich ja vorstellen, diese Zeit der Wiedervereinigung war ja eine Zeit extremsten Wandels. Mhm. Ganz viele Menschen haben nach Orientierung gesucht. Ich war damals gerade 17, 18. Mhm. Ja, also das ist eine Zeit, wo du ja selbst auch erstmal überlegst, wo ist denn mein Platz im Leben? Mhm. Und in dieser Zeit kam mir nicht mal in den Sinn, diese Lehre abzubrechen. Für mich war das aus dem Elternhaus auch mitgegeben, bring zu Ende, was du anfängst. Allerdings, die letzten 6 Monate während dieser Berufsausbildung war mir klar, dass das irgendwie nicht der Stein der Weisen ist. Hat sich eine Menge auch verändert. Das Unternehmen hat angefangen, Mitarbeiter abzubauen etc. Also es ging ja damals so eine Menge auch schief in der ostdeutschen Wirtschaft, lass es mich mal so sagen. Und im Ergebnis war es dann so, dass ich gesagt habe, ich bewerbe mich gleich mal direkt während meiner aktuellen Ausbildung bei einer Bank und ziehe das dann durch. Und es gab damals nur eine Bank, bei der ich mich beworben habe. Das war die Dresdner Bank. Hat sich ja angeboten, ja, Dresdner Bank. Die haben mich genommen und dann ging die richtige Karriere los.
Wow, krass. Und hast du dann sehr schnell gemerkt, hey, jetzt bin ich angekommen oder ein Stück weit auf dem richtigen Weg? Oder wie war das dann so die ersten Jahre in der Bank?
Also Bank war meins.
Na, geil.
Das war genau meins. Ja? Also mit Menschen reden, sich in Themen einarbeiten, die durchaus ein bisschen komplexer sind. Mathematik war eh schon immer so ein bisschen meins. Also hat mir Spaß gemacht, auch mit Zahlen zu hantieren. Ich war, glaube ich, auch einer der unbequemsten Auszubildenden. Ich hatte ja schon ein paar Jahre Vorsprung. Ja, also ich war damals, es ging 94 los, da war ich 22. Und ich saß da mit irgendwelchen 16-, 17-Jährigen in derselben Berufsausbildung. Und ich bin damals, ich hatte Feuer im Hintern. Ja, ich wollte an den Menschen ran. Ich bin damals zu den Filialleitern gegangen und habe gesagt, hey, ich will die Kunden beraten. Und dann haben wir gesagt, nee, das kannst du aber nicht. Du bist ein Azubi. Ich sage, papalapap, ja, ich will jetzt hier mit Kunden reden. Und habe dann teilweise Kunden heimlich beraten. Ja, ich habe mir die am Schalter abgeholt und bin dann mit denen in ein Beratungszimmer gegangen und habe dem Filialleiter erzählt, der Kunde wollte eine Auszahlung einfach nur persönlich vorgezählt bekommen. Und stattdessen habe ich ihn damals zu Wertpapier beraten.
Ja, saugeil. Das heißt, da kam jemand an, damals war das ja noch so, bis zum Schalter gegangen, wollte 100 Mark haben und dann hast du gesagt, hören Sie mal, ich zeige Ihnen jetzt mal kurz, wie Sie aus den 100 Mark 150 machen können, oder wie war das?
Nein, nicht ganz so. Ich habe die Kunden dann natürlich gefragt, warum sind Sie da und was führen Sie denn sonst so für Gespräche in der Filiale und ist denen das Thema Vermögensaufbau eigentlich wichtig und so weiter und so fort. Und dann gab es dann meistens ja so ein interessiert mich schon so. Und dann habe ich halt gesagt, okay, da ist ein separater Raum, da gab es noch separate Beratungsräume. Heute hast du ja in vielen solchen Geschäftsstellen eine offene Architektur, da kann dir ja jeder auf den Schreibtisch gucken. Ja, da weiß auch der Nachbar, aha, mein Nachbar lässt sich hier gerade mal zu Finanzen beraten. Ja, das ist ja nicht mehr so diskret wie früher. Und dann habe ich damit angefangen, halt Wertpapiergeschäft zu machen. Dafür habe ich übrigens auch sowas wie eine Abmahnung gekriegt als Azubi, weil ich mich halt den Bankvorschriften widersetzt habe. Ne? So.
Das heißt, es war auch schon so eine Situation, du hast ja einfach, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, genommen, worauf du Bock hattest dann in dem Moment, oder?
Ja, das zog sich im Prinzip dann die ganzen Jahre durch.
Okay, spannend. Und wie ging es dann weiter? Du bist ja irgendwann dann richtig zu richtig großen Kunden gekommen, hast große Vermögen beraten. Und ich denke mal, auch je größer die Vermögen wird, desto anspruchsvoller wird das Klientel, je größer die Erwartungen und so weiter. Wie bist du da reingewachsen?
Ich bin überhaupt nicht reingewachsen. Also ich hab während meiner Ausbildung, du durchläufst ja verschiedene Stationen in so einer Ausbildung, und damals hatte in jeder Stadt oder in jeder Niederlassung gab es ja auch noch organisatorische Einheiten. Also du hast alles kennengelernt. Du konntest das Bankgeschäft von A bis Z kennenlernen. Das ist ja heute nicht mehr so. Und eine Abteilung gab es, da war ich 2 Wochen eingeplant, die nannte sich damals Firmenkundenfinanzgeschäfte. Da saßen Kollegen drin, da klingelte das Telefon, die nahmen den Hörer ab, dann hatten die erstmal so 5 Minuten Smalltalk mit irgendeinem Kunden und dann kriegten die einen Auftrag, ja, leg mal 20 Millionen Euro overnight nach Luxemburg. Und dann hatten die ein anderes Gespräch, da ging es um ein Wertpapiergeschäft für irgendeine Pensionskasse, über 20 Millionen, D-Mark waren es ja damals noch, mal eben so für 10 Jahre anlegen, und da haben die da irgendwelche wilden Wertpapiere gebaut. Und da habe ich gedacht, das ist meins. Ja? Also ich war verliebt in diesen Job in dem Moment, wo ich diese Abteilung betrat. Und für mich gab es nichts anderes. Jetzt bin ich ja ein bisschen unbeliebt gewesen durch meine, ja, nennen wir es mal, Eigeninitiative. Bin damals in die Personalabteilung gegangen und habe gesagt, ich würde gern diesen Job lernen, genau den. Und dann haben die mich ausgelacht und haben gesagt, das kannst du vergessen. Da kannst du erst mal 10 Jahre Berufserfahrung sammeln. Schön dich am Schalter abrackern und dann kannst du versuchen, Spezialist zu werden. Und wenn du dann genug bist, dann kannst du dich bewerben. Das war ja für mich eine Herausforderung, ja, nach dem Motto, also du hast mir gerade den Federhandschuh zugeworfen, den nehme ich jetzt auch auf, ja, und hatte dann die letzten 6 Monate meiner Ausbildung noch Zeit, mich zu entscheiden, welche Abteilung ich gerne nochmal sehen will. Und da bin ich natürlich zu dem Abteilungsleiter gegangen und habe gesagt, bei dir will ich diese ganzen 6 Monate bleiben. Und da hat der gesagt, cool, wir haben ein gutes Gefühl für dich, du bist okay. Und dann saß ich da 6 Monate in dieser Abteilung. So. Und dann rief der mir zu, kurz vor Ausbildungsende, es gäbe jetzt eine Nachwuchsausbildung für diesen Job. Dann habe ich mich ja darauf beworben, auf diese Nachwuchsausbildung. Und dann saß ich 2 Wochen später in diesem Nachwuchsprogramm. So, und das war sozusagen mein Traumjob. Ich habe mit diesen ganzen großen Firmen dieser Welt, die in Deutschland Niederlassungen hatten, mit Pensionskassen, Krankenversicherungen, Spezialfonds gebaut. Wir haben Devisenkursstrategien entwickelt für große Exportunternehmen und, und. Also es war ein sehr vielseitiges Geschäft. Wertpapier war da sozusagen 1/3 davon. Aber das hat mich auch am meisten fasziniert. Und so habe ich im Prinzip direkt von der Ausbildung den Sprung gemacht ins ganz, ganz große Business. Größer ging dann nicht mehr in der Bank. War auch gehaltlich gleich mal ein Riesenschritt, weil du wurdest dann vom Azubi-Gehalt auch gleich außertariflich bezahlt. Das gab es nicht vorher. Ja, ich glaube, ich war der Erste in der Bank, dem das passiert ist. Und insofern war das eine wahnsinnig spannende Zeit, weil du verlierst damit natürlich die Angst vom großen Geld. Also, wenn es erlaubt ist, erzähle ich dir eine kurze Episode dazu.
Gerne. Ich bin sowieso gerade ganz gespannt zu. Finde die Story mega.
Ich habe damals in dieser Nachwuchsausbildung einen Abend Spätschicht gehabt. Es war Februar und abends rufen auch manchmal Kunden an und sagen, Mensch, Herr Lorenz, schicken Sie noch mal Geld overnight, also eine Übernachtanlage nach Luxemburg. Das war damals das ist heute noch legitim, ja. So, also es ging nur mit Transfer, mit einer Verzinsung im Geldgeschäft. So, und er rief mich an, nannte seine Firmennamen. Damals gab es noch Karteikarten übrigens, ja. Dann habe ich mir eine Karteikarte rausgefischt, habe den Transfer von 20 Millionen overnight nach Luxemburg organisiert. Und am nächsten Abend hatte ich wieder Spätschicht und da ruft er mich wieder an und sagt, Mensch, hier, bitte nochmal, heute mit 16 Millionen. Und das war dann freitags. Es war Monatsende, ja, und ich habe den Deal halt durchgewunken. So, Montagmorgen komme ich voll motiviert ins Büro, da steht der Chef dieser Abteilung im Gang und wartete schon auf mich und guckt mich total finster an. Was haben Sie gemacht? Ich so, was habe ich gemacht? Ist Montagmorgen, woher soll ich das wissen? Ja? So. Und dann sagt er zu mir, kommen Sie mal in mein Büro.
Dann bin der ich Klassiker. Mit ihm
ins Büro, ja? Mhm. Und da hat er mir erklärt, dass es einen Kunden gab, der zwei Aufträge bei mir platziert hat, wo von seinem Konto überhaupt nichts abgebucht wurde. Das heißt also, weder die 20 Millionen wurden overnight angelegt, noch die 16 Millionen wurden overnight angelegt. Es gibt aber einen zweiten Kunden, der zweimal hintereinander von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf den folgenden Montag mit jeweils 20 und 16 Millionen im Minus stand.
Wie geht denn das?
Ich habe die falsche Karteikarte genommen. Das heißt, ich hatte damals einen großen Konzern mal eben für ohne Abstimmung, ohne Kreditlimit mit 20 Millionen ins Minus gestellt und einmal mit 16 Millionen.
Nicht dein Ernst.
So, und jetzt hatten wir die große Herausforderung, weil Monatsabschluss, ja, da ist ja nochmal richtig Alarm, ja, mussten wir das Ganze über interne Konten wieder rückabwickeln, beziehungsweise so machen, dass die Kunden ihre Zinsen kriegen und der eine keine bezahlen musste. Und das alles aber so, dass keiner von beiden merkt, dass er eigentlich irgendwie gerade das Geld vom anderen hatte.
Also warst du noch eine Woche beschäftigt oder einen Monat, oder?
Nee, es dauerte einen halben Tag. Danach war auch alles wieder gut, aber weißt du, wenn du sowas einmal durchgemacht hast und du weißt, es sind nur Zahlen, dann verlierst du die Angst vor dem großen Geld. Ja, und das war irgendwie so auch so mein Mind-Change, mein Breakthrough in Bezug auf große Zahlen. Ist nichts anderes als kleine Zahlen, sind ein paar Nullen mehr, aber am Ende spielt das keine Rolle.
Also allein in der Story sind ja so viele krasse Sachen drin, muss ich selber gerade mal erstmal verarbeiten. Das Letzte, was du gesagt hast, finde ich auch super spannend, weil ich glaube, dass ja auch ein großer Punkt ist, wieso Menschen verschiedene Entscheidungen in ihrem Leben nicht treffen, eben aus Angst vor, was könnte passieren, gewisse Risiken nicht eingehen und so weiter. Und bei dem, wie jetzt die Geschichte auch für dich verlaufen ist, insgesamt, ich meine, man kann ja auch sagen, du konntest diesen schnellen Aufstieg in der Bank machen, weil du vorher 3,5 Jahre vielleicht auch die Ausbildung gemacht hast, wo du keine Lust drauf hattest in dem Moment, wo du dich ins Dienen gestellt hast der Sache und dadurch halt einen Informations- und Reifevorsprung hattest, als du dann halt da warst, wo du dann vielleicht hin wolltest. Finde ich unglaublich. Was würdest du heute Menschen raten, die so eine Geschichte vielleicht nicht erlebt haben und gerade so diese Angst so vor diesem Geld, vielleicht auch, ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die, ich meine, ich bin auch kein Freund von immer ins Dispo gehen, aber die haben richtig Angst, mal eine Investition zu tätigen, um mal das Konto für 100 Euro zu überziehen, um ein Geschäft zu starten, was sie gleichzeitig dann nach vorne katapultiert. Also wirklich diese Angst vor Zahlen. Was glaubst du, woher das heute kommt und wie Menschen das für sich lösen können?
Also praktisch müssen wir eins sagen, wir haben eine Schuldenspirale in Deutschland, die es so noch nie vorher gab. Die Schulden verteilen sich quasi auf 98% der Menschen.
Stichwort Konsum so oder woher?
Konsumschulden, ja. Nicht umsonst haben ja solche Sendungen wie, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, dieser Zwegert da, mit seiner Schuldnerberatung und also ein ganzer Pfeffer, ja. Die Pleiten dieser Auswanderer und was es da so alles für Fernsehformate gibt, das hat ja alles irgendwie seine Ursache. Und Menschen sehen, dass andere Menschen relativ, nennen wir es mal unverschuldet, ja, ich nenne es einfach naiv und blauäugig, Entscheidungen treffen. Und die sind nicht kalkuliert, die sind auch nicht durchdacht, die sind orientiert an einem kurzfristigen Ziel oder Konsumwunsch. Ja, das krasseste Beispiel, was ich dir sagen kann, ist, das war übrigens der Grund, warum ich die Bank verlassen habe, wenn in einem Schaufenster von einem großen Kreditinstitut ein Werbeplakat hängt, finanzier dir heute oder flieg heute für 3 Wochen auf die Malediven und zahl diese Zeit später. Ja, was ist denn das für eine Aufforderung? Du gibst den Menschen das Gefühl, die können sich heute 3 Wochen Malediven leisten und dann können die nächsten 5 Jahre nicht in Urlaub fahren, weil die das über einen Ratenkredit finanzieren. Was ist denn das für eine Sicht auf das Leben? Ja? Das heißt, wir erziehen die Menschen immer mehr zum Thema Konsumschulden und machen die glauben, dass das Leben ja kurz und knapp ist und was heute nicht, dann wer weiß, wann es überhaupt mal umsetzt. Ja, wir gehen gefühlt oder gehen die Banker mit den Menschen durch sozusagen vom geistigen Auge durch die Wohnung durch und sagen, ja, was brauchst du denn eigentlich noch Neues und was können wir denn sonst noch finanzieren? Ja, und zum Schluss wolltest du eigentlich nie ein Dispo haben und dann gehst du raus mit 9.000 Euro Ratenkredit. Ja, so, das ist im Prinzip die Story. So funktioniert Bank heutzutage. Die Banken verdienen ansonsten kein Geld mehr in verschiedenen Themen. Ja, also das klassische Bankgeschäft ist ja tot. Ja, Niedrigzinsen sei Dank. Das war jetzt eher mehr tatsächlich sarkastisch gemeint.
Ich habe das schon verstanden.
Ja, vielleicht die Hörer, weiß ich nicht. Bei mir ist das schon eigentlich ein herzliches Anliegen, dass Banken grundsätzlich in ihrem normalen Bankgeschäft wieder vernünftiges Geld verdienen. Dann machen die nämlich an anderer Seite keinen Blödsinn.
Ja? Und diese Tendenz, die hat dich dann auch dazu bewogen zu sagen, hey, das kann ich nicht mehr mitmachen. Das kann ich aufgrund deiner Werte nicht vertreten. Oder?
Ja, ich war ja die letzten 10 Jahre meiner Bankzeit war ich ja Führungskraft. Das war ja auch so ein Job, den habe ich mir geholt. Ja, ich bin damals zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich will Führungskraft werden. Und wenn ich das nicht werde, dann gehe ich. So, und dann wurde ich Führungskraft. Jetzt war ich so, weil ich die Bank erpresst habe, so nicht, aber weil ich eben halt zu mir stand. Das war der nächste logische Schritt. Und andere Geschichte. Jedenfalls, wenn du Führungskraft bist und du steigst dann auch in den Hierarchien ein Stück nach oben, dann hast du den Blick hinter die Kulissen. Dann bist du ein Teil dessen, was hinterm Vorhang abläuft. Ja, und dann steuerst du natürlich deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne der Bankziele, für die du ja verantwortlich bist.
Ja, und es ist ja irgendwo auch ein Wirtschaftsunternehmen, was am Ende des Tages auch so schwarze Zahlen schreiben muss. Und
ja, auch der Mitarbeiter muss ja bezahlt werden. Natürlich. Die Bank muss bezahlt werden. Die Bank steht im Markt in einem extrem harten Wettbewerb. Ja, guck dir mal an, zum Schluss habe ich ja für die Commerzbank gearbeitet. Die findet heute nicht mehr im DAX statt. Ja. Das ist eine Katastrophe aus meiner Sicht, aber ja, so weit kommt es dann, wenn der Markt sich natürlich auch so verändert, dass eine Bank in verschiedenen Themen einfach kein Geld mehr verdient und nicht mehr attraktiv genug ist. Aber das Hauptproblem ist einfach, dass sich in den Banken einfach in den letzten Jahren viel zu viel verändert hat. Und nicht immer nur zum Guten. Ja, es gibt auch bestimmte Prozesse, da gibt es die Regulatorik, die schon dafür gesorgt hat, dass Banken viele Sachen nicht mehr so eben hemdsärmlich machen können wie in den Jahren davor. Aber es gibt halt diese Alternativen. Ne? So Beispiel, die Menschen werden in standardisierte Produkte reingedrückt, nicht mehr individuell. Das Spannende ist, du bist individuell, ich bin individuell, du hast andere Probleme als ich. Klar. Aber beide kriegen wahrscheinlich für eine sehr individuelle Fragestellung dasselbe Produkt. Ja, was für ein Scheiß. Macht man doch nicht. Ja, so. Ist aber eine Frage dessen, wie du Verwaltungskosten minimieren kannst. Schaffe Individualität ab, dann schaffst du nämlich sogenannte Stückkosten ab, dann werden die kleiner. Ja, du kannst viel breiter verwalten, für weniger Aufwand hast du Geld gespart. Ja, du kannst ja im Prinzip Ertrag in einem Unternehmen von zwei Seiten gestalten. Ne? Du kannst mehr einnehmen oder du kannst Kosten sparen. Am Ende bei denselben Kosten ist die Kostenersparnis oder bei denselben Produktionseinnahmen ist die Kostenersparnis natürlich sehr spannend, ne? Weil du da einen riesen Hebel drin hast. So, und da sind natürlich so Sachen passiert dann, wo du sagst, ich war Lebenszeit, wenn ich als Vertriebler unterwegs war, Spezialist. Ich fand auch, das ist das, was die Kunden brauchen. Spezialisten. Und die musste ich dann in meiner Führungseigenschaft abbauen. Ich musste Spezialisten nach Hause schicken oder ich musste Spezialisten zu Generalisten umbauen, denen sozusagen, obwohl die wirklich mit Leidenschaft Spezialist waren, denen musste ich einen Bauchladen umhängen. Nach dem Motto, und jetzt sitzt du vorm Kunden und erzählst denen vom Girokonto über Kreditkarte, Ratenkredit bis zur Baufinanzierung, Lebensversicherung, Fondssparplan und erzählst du denen alles. Das heißt, in der Bank sitzt dem Kunden heute ein Mensch gegenüber, der dich zu allem ein bisschen, aber zu keinem richtig beraten kann.
Ja, und am Ende gewinnt keiner, ne? Also am Ende gewinnt nicht der Mitarbeiter in der Bank und sowieso auch nicht der Kunde. Und genau. Du als Führungskraft mit den Werten, die du hast, bist halt auch nicht erfüllt mit dem, was du machst. Ne?
Das ist genau das Problem.
Ja, spannend. Du, ich könnte dich jetzt noch 100 Fragen fragen, was das Bankthema angeht. Ich habe auch studiert, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit der Fachrichtung Finanzwirtschaft und Banken. Ich hatte 4 Jahre meines Lebens, war mein großer Traum, Investmentbanker zu werden. Wissen vielleicht auch einige Hörer hier gar nicht. Ich war kurz vor dem Praktikum bei JP Morgan damals in Frankfurt und so weiter. Das hat dann nicht geklappt. Ist auch ganz gut so, alles cool. Will auch kein Bashing hier machen, um Gottes Willen. Aber interessiert mich super, das Thema. Ich würde ganz gerne noch auf einen anderen Punkt nochmal eingehen, den hast du gerade am Rande so ein bisschen erwähnt. Und zwar, dass du gesagt hast, du hast dir diese Führungsrolle geholt und du bist für dich eingestanden. Ja? Und ja. Das ist das, was ich vorhin meinte, was ich jetzt, wenn ich deine Geschichte so höre, auch an vielen Stellen in deiner Geschichte immer wieder rausfilter. Woher hast du das mitgenommen? Woher hast du vielleicht so in der Außenwahrnehmung dieses Selbstbewusstsein vom in Anführungsstrichen ersten Tag mitgenommen? War das die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist? Bist du so ein Typ oder gab's da noch was anderes? Gab's Mentoren, die dich das gelehrt haben? Woher kommt es?
Also das ist die Frage aller Fragen, woher das kommt.
Ich weiß.
Auch beantworten. Ich kann es dir nicht sagen, Christian. Was ich weiß, ist, dass ich von früher Kindheit an scheinbar auf andere Menschen einen Eindruck gemacht habe, dass sie mir folgen wollen, dass sie mir zuhören, dass sie in dem, was ich sage, einen Wert sehen und dass sie sich daran orientieren. Ja, ich war in der Schule, war ich Klassensprecher, wider Willen, wenn man so will, ja, da wirst du halt gewählt, ja, ob du da Bock drauf hast oder nicht. Aber man meinte damals halt, der kann das. Ja, das ist super. So. Habe ich dann irgendwie 2 Jahre gemacht, dann hatte ich auch keinen Bock mehr drauf. Aber das sind so Sachen, die waren schon immer so. Und ich habe relativ schnell auch immer, wenn es irgendwie in Gruppen so Situationen gab, wo es erforderlich wurde, dass jemand die Initiative ergreift, war da meistens ich irgendwie vorn dran.
Ja. Liegt das an einer Thematik der Ungeduld? Bevor es jemand anders macht, mache ich es. Ich kann es schneller und besser.
Ich weiß nicht, ob ich das schneller oder besser kann, aber mir ging, also Lethargie ist ja was, das lähmt mich. Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Ja? Also wenn sich nichts bewegt, das ist dramatisch für mich. Vielleicht liegt es tatsächlich an meiner Ungeduld, dass ich relativ schnell versucht habe, irgendetwas zu bewegen. Ich habe auch ein Talent dafür, die Dinge, ich sag mal, proaktiv so anzugehen. Jetzt bin ich noch, jetzt kommt noch eine Eigenschaft dazu, die ist manchmal hinderlich, aber okay, ich bin sehr, sehr strukturiert. Das heißt also, wenn ich nicht irgendwie weiß, für mich selbst, in welcher Folge mache ich was und was muss ich auch für meinen Erfolg tun und welche Schritte brauchst du dafür, mit wem muss ich mich unterhalten, etc. Also wenn ich ein Projekt angehe, muss ich wissen, dass das alles so seinen Platz hat und dann funktioniert das für mich gut. Das gepaart mit Ungeduld ist natürlich eine extrem dynamische Verbindung, ja? Weil du natürlich sehr schnell in der Lage bist, auch die Dinge auf den Punkt zu bringen und sie dann an der Stelle platzierst, wo sie hingehören, zumindest in deiner Wahrnehmung. Und jetzt kommt noch dazu, dass ich so ein Bauchtyp bin. Also du kannst mich schnell begeistern für etwas. Ich verliere aber auch ganz schnell die Begeisterung wieder, wenn sich nichts bewegt, wenn nichts passiert. So. Und auch das ist ein Treiber. Wenn ich von einer Idee richtig überzeugt bin, wenn etwas richtig, richtig toll ist, dann will ich auch, dass das zum Erfolg wird, weil ich nicht mag, dass ich die Geduld dafür verliere.
Wollte ich jetzt gerade fragen, weil manchmal ist es ja, wenn du erfolgreich werden willst, auch so, dass du erstmal richtig investieren musst, also Zeit, Geld und erstmal kommt kein Ergebnis. Bis dann ein Ergebnis kommt, das haben wir im Vorgespräch auch kurz gehabt, ne? Dauert das halt vielleicht sogar ein paar Jahre. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Bist du dann jemand, der schon sehr schnell Anpassungen macht oder ziehst du dann trotzdem durch? Ich meine, deine Ausbildung hast du durchgezogen, die erste, die du keinen Bock drauf hattest. Ne?
Verrückterweise. Weise, ja. Ich glaube, ich würde mich mehr so in diese Schublade, wenn man das überhaupt so nennen kann, stecken. Ich mache meine Erfahrung beim Gehen. Also ich, weißt du, es gibt ja so diese Geschichte, lieber unperfekt starten als perfekt scheitern. Und ich bin der über den Start nicht lange nachdenkt. Ich gehe los. Und ich probiere mich aus. Und ich mache meine Erfahrung auf dem Weg und ich lasse Erfahrung auch zu. Das ist ein Lernprozess. Im Übrigen war ich früher zum Beispiel nie kritikfähig. Das war echt ein Riesenproblem für mich, wenn mich Menschen kritisiert haben. Mittlerweile ist Kritik, ehrlich gesagt, mein liebstes Spiegelbild, weil ich daran auch ganz schnell wachsen kann und weil ich auch weiß, wie schnell ich auf, ich kenne mich ja nun mittlerweile über die Jahre und weiß, wann ist eine Kritik auch wirklich gerechtfertigt, wann ist sie vielleicht einfach nur gemein, weil jemand irgendwie sich benachteiligt fühlt oder wie auch immer. Aber das hilft mir extrem, schnell und intensiv Entscheidungen zu treffen und meinen Weg ein Stück weit zu adjustieren. Ja, denn ein Weg ist ja keine Einbahnstraße im Sinne von, die geht nur geradeaus, wie du das so auf Bildern durch den Grand Canyon kennst oder sowas, sondern das ist ja etwas, das hat Kurven, ja, und du hast doch mal eine Abzweigung und dann kommst du wieder zurück. Und wenn du das verstanden hast, dass das normal ist, dann lässt du dich auf sowas auch viel entspannter ein.